Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Heute reden wir über OpenUSD als Sprache der Produktion. Wir stellen uns die Frage, was ist aus dem Hype um das ganze Industrial Metaverse geworden? Wo stehen wir heute mit Physical AI in der Praxis und vor allem, wie kommen wir hin von Plattformen hin zu Zusammenspiel von Simulationen, Expertentools und anderen Systemen und am Ende auch einer agentischen Planung und Optimierung der Fabrik. Über all die Themen reden wir heute. Willkommen zu Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Zu Gast ist Michael Wagner. Er ist Geschäftsführer und Gründer von der SyncTwin GmbH, war davor viele Jahre CTO bei IPOLOG, hat sich mit digitaler Planung der Fabrik, aber auch der Montage und Logistik beschäftigt und kommt aus der IT-Forschung, also kennt sich richtig gut aus mit 3D-Simulation, VR und vielem mehr, unter anderem bei der NASA und bei Daimler aktiv gewesen und ist heute hier zu Gast. Michael, willkommen im Podcast. Hallo.
Freut mich, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir haben vor ziemlich genau 3 Jahren über das Industrial Metaverse geredet. Da war das ganz heiß und jeder hat drüber geredet. Gefühlt hat KI dem ziemlich den Rang abgelaufen, obwohl man wahrscheinlich ja, die Themen heute dringender denn je braucht. Wo stehen wir heute mit dem Industrial Metaverse?
Ja, guter Punkt. KI hat alles überstrahlt, aber KI ist auch ein großer Bestandteil von Industrial Metaverse, digitalen Zwilling, Physical AI. Das sind so die Schlagworte, die jetzt gerade das alles verbinden. Also ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber in meinen Augen immer noch sehr, sehr relevant.
Ja. Ein Thema, was sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat, ist das ganze Thema USD. Ja, ist auch kein ganz neues Thema, aber hat gefühlt auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung geworden. Wenn wir über Industrial Metaverse reden, müssen wir über USD reden. Und was würdest du sagen, wo stehen wir denn mit USD heute aktuell?
Ja, OpenUSD, Universal Scene Description, damals eigentlich auch das, was mich sofort überzeugt hat von dem ganzen domänenübergreifenden Ansatz, setzt sich in meinen Augen weiter durch. Die großen Player gehen alle damit um, aber in meinen Augen hat es noch mehr Potenzial für den Mittelstand, also im Prinzip, um die wirklich die Digitalisierung dort auch voranzubringen.
Ja, wenn du Großunternehmen meinst, dann denkst du wahrscheinlich an Automotive, Solando Baumaschinen, die Branchen,
genau.
Oder?
Genau, ja. Da, ich meine, ich selber bin ja jetzt vor über 4 Jahren das erste Mal bei BMW Partner in Kontakt gekommen mit USD, Omniverse in dem Fall. Aber als ich das gesehen habe, habe ich genau gesehen, das ist das, was ich die letzten 20 Jahre drauf gewartet habe, sozusagen. Also das ist wirklich so eine gemeinsame Sprache für alle Domänen der digitalen Fabrik. Also ja. Genau. Und seither sieht man eigentlich, dass ich's durchsetzt. Ja.
Okay. Du hast jetzt gesagt, USD oder OpenUSD ist quasi so die gemeinsame Sprache in der Fabrik. Wäre das auch der Satz, den du verwenden würdest, um USD kurz und knapp zu beschreiben? Oder wie würdest du das beschreiben, gerade für Leute, die aus dem Produktionskontext kommen und weniger IT-Hintergrund haben?
Ja, ich sage eigentlich immer, OpenUSD ist für die physische Welt und die digitalen Zwillinge das, was HTML für das Internet bedeutet. Im Prinzip ein offener Standard, wo ich bisher isolierte Systeme zusammenbringen kann, die auf eine gemeinsame Sprache bringen und entsprechend auch Inhalte und Prozesse verknüpfen kann. Also Daten insgesamt, nicht nur 3D, sondern halt generell sozusagen meine Organisation irgendwo alle Teile zusammenbringen in so einen ganzheitlichen digitalen Zwilling. Da USD oder OpenUSD in meinen Augen eine tolle Möglichkeit.
Okay, also du vergleichst es mit der URL, das ist spannend, aber URL ist ja quasi eigentlich wie nur so ein Wegweiser, zumindest verstehe ich das so.
Also was HTML, dahinter sich, also HTML, okay. Die Sprache sozusagen, wie sozusagen alles aufgebaut ist, sozusagen ist ja im Internet HTML sozusagen, ich kann auch Elemente strukturieren und URL ist natürlich schon die Adresse sozusagen, wo ich was finde. Und das wäre natürlich im Prinzip ein Asset in USD. Also USD hat auch so einen Namensraum, wo ich Sachen adressieren kann. Also es hat durchaus Parallelen, ne?
Okay, also hat beide Ebenen, also die Adressierung, aber dann auch wirklich die Beschreibung dessen, ne? Also ich meine, mit HTML kann ich ja fast alles irgendwie darstellen, aber ich bin halt immer im Virtuellen. Was ist da der Unterschied dann zu OpenUSD, wenn du sagst, da geht es eigentlich um die physische Welt? Also was macht da den großen Unterschied?
Naja, OpenUSD kommt ja eigentlich ganz ursprünglich von Pixar, also im Prinzip den Leuten, die diese Toy Story Animationsfilme gemacht haben, und also im Prinzip haben die auch eine Möglichkeit gebraucht, dass sie die ganzen unterschiedlichen Elemente, die so ein Kunstwerk, so ein Film ausmacht, die Umgebung, die Städte, die Personen, die Windsimulation und so weiter, alles irgendwo zusammenbringen müssen, das Ganze mit weltweit verteilten Teams, und am Schluss kommt sozusagen dieses Kunstwerk Film raus. Und das hat also vor etlichen Jahren im Prinzip auch jetzt zum Beispiel Nvidia für ihre Omniverse-Plattform gesehen, dass es eigentlich in der digitalen Fabrik oder für digitale Zwillinge prinzipiell überhaupt sich total gut eignet, da diese unterschiedlichen Aspekte zusammenzubringen. Also für die Beschreibung von den physikalischen Eigenschaften, genauso wie Metadaten, ein Prozess oder eine Bewegung oder bis hin natürlich auch zu den 3D-Daten, im Prinzip alles zu beschreiben zu können, sozusagen, was ich dann als digitaler Zwilling von einer realen Entität sozusagen abbilden kann. Und da hat halt USD oder auch, ja, Universal Scene Inscription bestimmte Eigenschaften, die das erleichtern. Also im Prinzip, wir haben es schon gesagt, in diesen ganzheitlichen Namensraum oder auch die Möglichkeit, unterschiedliche Elemente oder Inhalte zu layern. Also denken wir so ein bisschen an Photoshop-Layer, ja? Also Sachen zu integrieren, zu referenzieren, zu überschreiben, also aber nur teilweise das, was ich wirklich überschreiben will, bis hin zur Semantik sozusagen, dass ich halt auch die Bedeutung oder Metadaten insgesamt integrieren kann und so halt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die halt jetzt digitale Zwillinge auch abbilden sollen, entsprechend beschreiben und integrieren kann. Und ja, das, also ich habe nichts Besseres gesehen bisher.
Das heißt auf jeden Fall schon was. Was ich da spannend finde, ist, dass du beschreibst, ist klar, jetzt, wenn man es mit HTML vergleicht, der große Unterschied ist, dass quasi es um eine physische Welt geht, um eine 3D-Welt geht. Ja? Das ist das, was ja damals schon mit den Animationsfilmen begonnen hat und in der Fabrik natürlich auch das Vorherrschende ist. Am Ende haben wir einen physischen Prozess, der irgendwo in der Realität stattfindet. Ich erlebe jetzt produzierende Unternehmen, die nutzen OpenUSD, ja, und fokussieren sich aber sehr stark auf die 3D-Daten, ja, also das irgendwie zu orchestrieren, zu verwalten, letztendlich so ein bisschen wie so ein CAD-Austauschdatenformat, ja.
Wenn ich dich richtig verstanden habe. Von 3D, klar.
Ja, genau. Also das ist schon ein valider Use Case, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja zu kurz gedacht eigentlich, wenn ich das nur als 3D-Datenformat nutze.
Ich hatte mal einen Artikel geschrieben, wo ich sage, OpenUSD ist kein 3D-Format, sozusagen.
Okay.
Weil andersrum, wenn ich meinen digitalen Zwilling mit OpenUSD und zwar alle Aspekte gut aufbaue, dann ist die 3D-Abbildung eigentlich sozusagen ein schöner Nebeneffekt. Den kriege ich einfach mit. Aber viel mehr habe ich halt die Möglichkeit, Sachen zu integrieren und zu verbinden. Also nicht nur sozusagen, natürlich, klar, wenn ich jetzt ein CAD-System habe und noch ein anderes System, dann kann ich natürlich mit USD die Daten da entsprechend austauschen. Aber ich muss eigentlich so eine ganzheitliche Struktur aufbauen und so eine Pipeline, was ich mit USD auch machen kann. Also wenn sich eines ändert, dann kann ich das in das andere System dann integrieren oder entsprechend auch, ja, viele Firmen haben ja auch Sachen gleichzeitig, also ein altes System, ich führe ein neues System ein sozusagen und muss dann eine Zeit lang oder ziemlich lang auch das zusammen irgendwo in meine Prozesse integrieren, und da kann USD auch wieder eine Rolle spielen, ne?
Also verschiedene CAD-Systeme, Planungs- und Expertensysteme dann nutzen. Ja.
Coexistence, sagt man, also im Prinzip ist was im Prinzip ja auch Realität in vielen Unternehmen ist, dass ich halt oder ein neues SAP einführe sozusagen. Ich habe noch meine alte Excel nebendran und will das halt auch Stück für Stück irgendwo überführen. Und da kann mir USD halt helfen, das in so einem ja, neutralen Format, sag ich mal, so, zu beschreiben und entsprechend dann allen zugänglich zu machen, die entsprechend die Daten brauchen. Ja.
Okay, super. Also das heißt, ich halte es mal fest, es ist ein offenes Format, was mir eben diesen Datenaustausch ermöglicht, egal ob ich jetzt verschiedene Systeme miteinander verbinden will oder aber auch eine Koexistenz von Systemen vielleicht auch nur zeitweise entsprechend unterstützen möchte.
Ja, ja.
Und du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was so die Grundprinzipien sind. Lass uns mal kurz zusammenfassen, also dass es diese Ebenen gibt, dass ich entsprechend referenzieren kann. Mhm. Was waren die anderen Prinzipien bei USD?
Layering, also dass ich sozusagen diese Ebenen übereinander legen kann. Sparse Override, dass ich halt nur bestimmte Elemente dann von dieser zusammengesetzten Struktur wieder überschreiben kann. Dann haben wir so Sachen wie Variant Sets, also ich kann Varianten bilden sozusagen und das Ganze natürlich auch mit Zeitwerten belegt. Also ich habe jetzt, wenn ich ein Attribut habe, was weiß ich, die Temperatur in der Maschine, dann hat die nicht nur einen Wert, sondern ich kann sozusagen da sagen, zu dem Zeitpunkt hat sie den Wert und zu dem zwei Stunden später einen anderen sozusagen. Also ich habe diese, natürlich kommt es von der Filmwelt sozusagen, also ich habe halt hier, die, weil es ja auch sozusagen ganz viele Frames, die ich da beschreiben muss von so einem Film. Genau, die zeitliche Komponente habe ich da mit drin. Dann haben wir die ganze Sachen Metadaten, also Semantik sozusagen, kann ich auch schön beschreiben und definieren. Und das ist natürlich auch sehr wichtig für alle KI-Ansätze und so, dass ich halt da eine sozusagen vernetzte, semantisch definierte Struktur habe, die ich dann auch entsprechend verarbeiten kann.
Ja, ja. Also das ist ein Schlüssel aus meiner Sicht, ne? Diese 3D-Daten mit den numerischen Daten zu verbinden, weil es gibt gefühlt beides, ja, die einen sind sehr stark, alles schön in 3D irgendwie zu haben, aber das ist gefühlt dumm, ja, und andere haben tolle numerische Systeme, aber die können das nicht verorten im physischen Prozess nachher irgendwo. Und erst wenn beides zusammenkommt, haben wir eigentlich die Möglichkeit, auch so einen digitalen Zwilling der Fabrik dann auch gut zu nutzen.
Und da kann ich es ja ganz, ganz schrittweise schön machen, sozusagen. Also wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, auf meinem Visio ein Rechteck habe, was meine Maschine auf meinem Plan beschreibt, dann habe ich den schon mal, sozusagen ich den schon mal integrieren und sagen, das ist in meiner Fabrik Halle 2, Station 5, die Maschine CNC13. Ja? Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich aber das mal gescannt sozusagen und dann kann ich das schon mal auch hinzufügen sozusagen zu der Struktur. Und dann habe ich vielleicht ein CAD-Modell von dem Lieferant, kann ich dann genauso wieder dazu referenzieren sozusagen und sagen, okay, also Stages sind vielleicht auch noch so ein Konzept, also im Prinzip, ich würde es als unterschiedliche Sichten sozusagen auf den Zwilling bezeichnen. Also ich mache für eine Rolle sozusagen eine andere Sicht als für eine andere Rolle. Also zum Beispiel der Integrator kriegt im Prinzip die Anschlüsse sozusagen, ja, und vielleicht das CAD-Modell, aber der Logistiker kriegt im Prinzip nur so ein Blockmodell sozusagen. Sind aber alles Elemente von dieser USD-Struktur und über diese Stages kann ich dann da bestimmte Sichten drauf abbilden. Okay, und das ist super, super mächtig alles. Also natürlich kann ich auch sehr schnell sehr komplizierte Strukturen bauen, die halt, also da muss man natürlich auch Erfahrungen dann sammeln und gucken, was macht wirklich Sinn, wie abzubilden. Aber ich habe die Möglichkeit erstmal. Ich habe wahnsinnig ein mächtiges Toolset sozusagen an der Hand.
Soweit verstanden. Ich fand auch das Beispiel jetzt gut. So eine simple, sage ich mal, Layout-Planung, wie man sowas abbilden kann. Richtig spannend wird es dann jetzt ja, wenn wir über die IT-Architektur auch reden. Also wenn wir da nicht nur ein Tool haben, was vielleicht so Daten erzeugt, sondern auch noch weitere Systeme habt, die dann auch mit diesen Daten weiterarbeiten. Kannst du da mal so ein Beispiel aus der Layoutplanung machen, wie so ein einfacher Planungsworkflow aussehen könnte?
Deswegen hat es mich auch fasziniert, gerade Epologit zum Beispiel als ein Expertenwerkzeug für Logistik und Materialbereitstellung sozusagen. Das ist halt unsere Domäne im Prinzip jetzt. Wir machen aber keine Layout-Planung zum Beispiel. Ja. War es immer so ein Thema, erstmal das Layout reinzukriegen, wo wir dann unsere Expertise drauf anwenden können. Wir stellen die Regale drauf, die Ladungsträger rechnen im Prinzip vielleicht noch, wie der Werker läuft. Und deswegen hatte ich auch da sofort gesagt, wir brauchen da diese USD-Schnittstelle. Weil jetzt kann ich zum Beispiel mein Visio ist ein guter Punkt oder ein PowerPoint auch, sozusagen, wo ich ein einfaches Blocklayout habe. Damit fange ich aber an. Und dann habe ich so einen Connector im Prinzip, der aus diesem Visio zum Beispiel ein USD-Element macht. Also einfach eine 2D-Sicht, die diese Rechtecke letztendlich abbildet und die Metadaten aber auch schon übernimmt. Im Prinzip weiß dann die Logistikfläche, weil es im Visio schon drinsteht, ich bin in Logistikfläche. Mhm. Und als Epolog kann ich dann sagen, okay, ich gucke jetzt in diese Fabrikhalle rein, in diese USD-Struktur und suche alle Logistikflächen. Das USD hat im Prinzip... letztendlich kann ich auch also eine ASCII-Beschreibung davon erzeugen, also ich kann es auch als Mensch lesen direkt sozusagen. Ich habe natürlich auch eine sehr effiziente Binär-Beschreibung, aber letztendlich, wenn ich USD spreche und das ist schon ein offenes System, kann ich durch die Szene gucken und erstmal alle Materialflächen suchen in dem Fall oder Logistikflächen. Dann als Epolog stelle ich dann zum Beispiel ein Regal da drauf mit meinen Metainformationen, wo ich sage, okay, ich brauche drei Ebenen in meinem Regal und eine Leerfläche für das Leergut sozusagen, ja, und ich brauche die Grundfläche. Da stelle ich mein Material drauf. Das ist als für mich, für den Planer, der jetzt dieses Regal da einplant, eigentlich schon genügend sozusagen, was das Layout betrifft. Das schiebe ich dann aber auch wieder unter dieser Adresse schon. Also ich habe jetzt, dieses Regal hat jetzt schon mal eine Adresse in meiner Fabrik, ja, wieder zurück. Und derjenige, der das Regal planen und aufbauen muss, sozusagen, oder das Regal konstruieren muss, der kann dann meine Metadaten wieder nehmen als Epolog und sagen, okay, ich muss hier dieses Regal aufbauen, vielleicht aus Item-Elementen. Und mit denen und den Vorschriften hat er vielleicht einen Regalkonfigurator, der daraus dann schon dieses hochdetaillierte Item-Regal zum Beispiel bauen kann.
Ja? Mhm. Auch wieder Stücklisten und alles, genau, theoretisch dann wieder drauf ableiten kann.
Trägt er dann auch gleich ein, natürlich, wieder als Metadaten. Und so kann jetzt der Einkäufer gleich hergehen und sagen, okay, da steht jetzt ein Item-Regal, also drüber gelayert sozusagen über der Stelle, wo ich jetzt als Epolog meinen Beitrag geleistet habe sozusagen und kann dann die Bestellung ausführen. Oder Agent, der Material bestellen soll zum Beispiel. Dann kann ich sagen, ja, guck mal da rein zum Beispiel. Ja. Also jetzt in Zukunft.
Super, so, das können wir gleich noch diskutieren, wenn die Agenten dann eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dieses Grundprinzip wird schon mal ganz gut sichtbar, ne? Wie ich so dieses gelayerte System habe, auch dann mit der URL, wollte ich gerade sagen. Ne? Also letztendlich entsteht da so eine Baumstruktur, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ist ein Graph. Letztendlich ist es ein großer Graph. Ja? Weil ich habe natürlich auch die Referenzen, wo ich dann wieder Sachen verlinken kann oder auch... auch Referenzen in andere Systeme oder zurück ins PLM-System oder ins CAD sozusagen, kann ich natürlich dann auch sagen, es kommt da raus und jetzt gucke ich wieder in die in das Originalsystem. Ja.
Okay, super. Ich glaube, das wird jetzt schon relativ praktisch, wie OpenUSD genutzt werden kann. Was für mich dann eine ganz praktische Frage ist, wo liegen dann die Daten? Also das eine ist es jetzt, dass ein System mit dem anderen reden kann, aber wir wollen ja irgendwie auch eine digitale Durchgängigkeit. Das heißt, am Ende ist ja dann, brauchen wir nicht nur ein File oder eine URL in Anführungszeichen, sondern wir brauchen dann ja irgendwo auch eine Plattform. Oder braucht man zukünftig da gar keine solche Plattform mehr?
Also USD selber hat eigentlich keinen Begriff von Dateien oder irgendwelchen Elementen, sozusagen USD spricht von Assets. Ich sage, ich habe ein Asset sozusagen, da ist eine USD-Struktur drin. Und wo ich diesen Asset finde, steht in dieser, URL, in dieser Adresse von dem Asset. Ja? Und dann habe ich einen Asset Resolver, sagt man, der nachguckt in irgendeinem System sozusagen und mir dann diesen Inhalt liefert. Sozusagen. Und je nachdem habe ich halt einen dateibasierten Asset Resolver oder auch einen, der direkt in das Ursprungssystem geht mit dieser Adresse und da nachguckt und dann aber die Inhalte als USD rausgibt, sozusagen. Von NVIDIA gibt es den Nucleus zum Beispiel, aber die haben jetzt auch zum Beispiel eine OV Storage Library rausgebracht, im Prinzip, wo ich halt dann sagen kann, okay, das liegt auf dem S3 oder auf dem Azure oder das ist eigentlich USD an sich egal.
Ja, also ein bisschen, wenn wir dann das HTML-Beispiel nochmal bemühen, ob jetzt die URL bei mir auf meinen Rechner zeigt und dort die Dateien liegen oder irgendwo auf einem Server in dieser Welt, ist am Ende egal. Wichtig ist, ich habe diese Referenzierung und ich kann dann am Ende diese Daten ziehen.
Ja. Gut, genau. Im Prinzip hast du jetzt zum Beispiel bei diesem USD steht dann halt Omniverse //, dann wäre es jetzt ein Omniverse oder ein File-Pfad. Genauso. Ich habe halt genau irgendeine Adresse, die so ein Resolver auflösen können muss und dann komme ich zu meinen Daten. Ja.
Du hast jetzt Omniverse, also NVIDIA Omniverse benannt. Mhm. Ist das dann auch Teil dieser Plattform in Anführungszeichen oder was soll ich mir darunter vorstellen, wenn ich Omniverse höre?
Omniverse kommt ja von NVIDIA und ist eigentlich ein Framework oder ein Toolkit sozusagen, also eine Sammlung von Bibliotheken letztendlich, die alle USD verstehen, sozusagen erstmal. Okay. Und ich kann natürlich, klar, NVIDIA kommt aus der ganzen jetzt AI-Welt, aber halt Training von Robotern oder autonomen Fahrzeugen sozusagen, die brauchen natürlich eine sehr realistische Darstellung von dem, was sie ihren Sensoren dann als synthetische Daten geben. Und daher kommt es eigentlich sozusagen, dass die halt auch entsprechend USD sehr früh adoptiert haben für das Ganze. Ja.
Aber das heißt, wenn ich OpenUSD nutzen möchte, kann ich quasi Omniverse verwenden als Bibliothek oder als Sammlung von Bibliotheken eigentlich, oder ich kann quasi das auch komplett unabhängig davon machen.
Ja. Genau. Und das Entscheidende ist halt sozusagen, meine Daten gehören mir sozusagen als USD, da ist alles drin, was ich sozusagen wissen muss. Der digitale Zwilling sozusagen existiert oder kann rein in USD existieren. Und das ist für mich halt der große Unterschied, dass ich halt jetzt nicht in den nächsten Datensilo gehe, sondern...
Ja, richtig. Und wenn du Login habt, dann abhängig bin von einem Anbieter von einer Cloud im Zweifel sogar.
Ja. War natürlich für uns als Expertenwerkzeug, wenn wir jetzt mal zu IPO nochmal gehen, natürlich schon eine Entscheidung, sozusagen. Ich werde dadurch natürlich auch austauschbar, sozusagen, oder austauschbarer. Ich als Expertenwerkzeug bin ja sozusagen überzeugt von meinem Expertentum, was ich beisteuern kann, sozusagen. Mhm. Und insofern ist eigentlich nur der gefährdet, sozusagen, der sich auf dem Datensilo ausruht, sozusagen, und nicht sozusagen seine Expertise da entsprechend weitergibt.
Ja. Ja, spannend, weil das ist ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen ein ewiger Kampf, aber so, wenn man jetzt mal ein paar Jahre weiter zurückschaut, schon immer so ein bisschen hin und her zwischen großen Softwareanbietern, zwischen kleineren Experten, Simulationstools, die es gibt, und auch zwischen dem Ansatz, naja, all in one, es gibt einen großen, der macht halt alles, und es gibt viele kleine Systeme, wo ich dann aber irgendwie gucken muss, wie kriege ich die integriert oder kann ich die in die großen überhaupt integrieren. Würdest du sagen, das ist mit USD dann gelöst, oder...
Naja, gelöst ein großes Wort, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Werkzeug, das zu ermöglichen.
Weil am Ende bin ich ja trotzdem noch davon abhängig, auch meine großen Systeme über USD dann anbinden zu können, ne? Weil sonst bringt mir das ja nichts, weil die habe ich ja weiterhin.
Ja, und natürlich, wenn ich in einem System komplett alles finde, was ich brauche, dann brauche ich sowas nicht unbedingt sozusagen. Aber sobald ich halt eine heterogene Toollandschaft habe, mit vielen Tools, die irgendwo zusammenspielen müssen, dann wird es interessant und halt auch lohnt sich dann. Ja.
Gut, aber das betrifft ja eigentlich jedes Unternehmen, egal ob wir jetzt von einem großen Konzern reden, wo ich immer eine Heterogenität habe, oder auch ein kleines mittelständisches Unternehmen.
Ja. Oder noch gar keine Tools oder keine Ahnung halt. Wie gesagt, ein Excel. Haufen Excel und Visio-Files.
Ja, genau. Ich meine, was da ein Thema ist, was sich natürlich dann auch aufzwingt, ist, dass es natürlich auch schon viele andere Standards gibt. Ne? OpenUSD ist jetzt ein Standard, ein offener Standard. Es gibt ja schon viele Unternehmen, die sich auch mit zum Beispiel BIM beschäftigen, IFC-Format als ein Beispiel, ja, was ja einen ähnlichen Ansatz hat, auch 3D-Daten auszutauschen mit numerischen Daten. Wo siehst du da den Unterschied zu OpenUSD? Ist das Konkurrenz oder?
Nee, also OpenUSD sagt erstmal sozusagen, wenn es schon einen Standard gibt, dann nutze den. Also erfinde das Rad nicht neu, sondern guck erstmal, wie du das mappen kannst sozusagen. Einfach, IFC hat einen ähnlichen Ansatz sozusagen da. Und es gibt auch ein IFC nach USD-Mapping zum Beispiel oder Verwaltungsschale. Das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, tut sich vielleicht ein bisschen schwer, sozusagen generell in der Umsetzung, aber diese Submodel-Templates, die Semantik beschreiben, die kann ich schön in USD auch wieder mappen und entsprechend dann meine Elemente halt in dieser Struktur, in der semantischen, aber halt in USD entsprechend beschreiben und austauschen.
Okay, also das heißt, ich nutze die Vorteile, von denen du vorhin geredet hast, von OpenUSD, habe aber die Semantik von der Verwaltungsschale da integriert, sodass ich da das Rad nicht neu erfinden muss. Okay, spannend.
Und das generell, denke ich, so dieses Integrative von dem OpenUSD oder halt kommt auch vielleicht aus der Hollywood-Welt, dass man sagt erstmal, was gibt es schon, was kann ich verwenden sozusagen und wie mache ich es für mich möglichst schnell nutzbar. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum sich das USD vielleicht auch so jetzt durchsetzt, weil es halt einfach eine gewisse Pragmatik sozusagen dann befördert. Ja. Es wird erstmal in dieser Alliance for USD haben sich ja einige oder viele jetzt schon zusammengeschlossen, um auch das Format zu standardisieren und entsprechend auch abzustimmen. Und da sieht man sozusagen, dass es halt, man guckt erstmal, was funktioniert und dann wenn sich mehrere drauf einigen, dann sozusagen wird es in den Standard übernommen. Ja. Und das empfinde ich da als sehr pragmatisch und sehr, sehr offen. Ja.
Okay. Lass uns nochmal ein zweites Beispiel bemühen. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen diesen einfachen Fabrikplanungs-Use-Case. Wie sieht das jetzt aus, wenn das Ganze nochmal ein bisschen komplexer wird? Also wenn wir Maschinen haben, auch vielleicht Live-Daten haben, ne? Ich denke da an MQTT zum Beispiel oder auch andere.
Oder OPCOA.
Genau, OPCOA ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Wie könnte da ein Zusammenspiel dann aussehen mit OpenUSD?
Also das ist für mich sozusagen einfach die andere Seite der Medaille, sozusagen diese operative Welt mit den Events letztendlich, die aus so einem MQTT oder OPCOI rausfliegen, aber die sind ja auch in einer gewissen Struktur sozusagen. Also diese Struktur, die muss ich definieren sozusagen. Und da kommt dann wieder USD ins Spiel sozusagen. Also ich baue ja den digitalen Zwilling von meiner Fabrik sozusagen von der Struktur erstmal auf. Ich habe jetzt also vorher jetzt ja den Platz definiert, dann habe ich meine Maschinen vielleicht reingestellt, die haben bestimmte Sensorattribute oder einen bestimmten Zustand, was da alles in USD im Prinzip schon beschrieben ist.
Ja, alle Komponenten sagen, auch von meiner Maschine könnte ich da anlegen, im Prinzip auch nochmal dann. Ja.
Oder Übergabepunkte, solche Sachen. Ja. Ja, wo lege ich mein Material ab? So, da habe ich dann vielleicht auch einen Sensor oder was dann im Prinzip wieder auf diese Adressstruktur in MQTT oder halt in meiner IoT-Welt letztendlich mappt. So kann ich das entsprechend zusammenkriegen. Also diese IoT-Geschichte ist halt letztendlich die Live-Sicht in meinen Augen, die sich aber auf einen Kontext bezieht. Und der Kontext, den habe ich mit USD beschrieben. Weil er halt auch jetzt in die Organisation reingeht, wenn man das ganzheitlich denkt und sagen, also nicht nur die Produktionsumgebung, sondern auch das Produkt an sich sozusagen, was ich da drauf produziere, die Zulieferteile, die Maschinen sozusagen, die ich da dafür einsetze sozusagen, das ist ja alles, wenn man es mal zu Ende denkt, sind es, können es USD-Komponenten sein. Ne?
Wir denken jetzt hier im Podcast sehr von der Produktion her, aber USD kommt ja nicht aus der Produktion und kann und muss eigentlich darüber hinaus gedacht werden, dass ich alles damit beschreiben kann. Ne? Das gesamte Produkt, meine ganze Zuliefererstruktur. Alles, was ich habe. Egal, ob es auch physikalisch ist oder nicht. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ja. Nicht nur 3D, es können auch Sachen sein, die gar nichts mit 3D dann zu tun haben.
Auf Produktionsauftrag.
Ja.
Solche Sachen, ne? Spezifikationen. Also überall, wo ich halt zusammenarbeiten muss, sozusagen, also und halt Sachen irgendwie übergeben oder halt entgegennehmen, datentechnisch, die halt irgendwas mit meiner Fabrik in dem Fall zu tun haben, aber halt das Produkt, was da durchläuft und produziert wird. Und da, das ist ja genau der entscheidende Punkt sozusagen. Also ich, wenn mir mein Problem entsteht mit meinem Produkt, was ich produziere, sozusagen, wenn es auf der in der Produktion liegt, dann habe ich ja schon verloren sozusagen. Ich muss es ja ganz viel weiter, viel früher sozusagen beheben, das Problem. Ja? Shift Left in dem Fall. Also es kostet mich ja 10.000 Mal mehr, den Fehler zu beheben, was ich vielleicht in der Designphase schon mal anders machen hätte können. Ne? Und genau diese Durchgängigkeit, da wird es dann interessant, dass ich halt dann, wenn ich diesen digitalen Zwilling habe von meiner Produktion, schon beim Produktentstehungsprozess eigentlich end-to-end durchsimulieren können sollte, sozusagen, wie sieht es dann in der Produktion aus und dann entsprechend den Fehler gar nicht erst macht. Das ist, glaube ich, die entscheidende Geschichte. Ja.
Ja, das ist nach wie vor die große Herausforderung bei den ganzen digitalen Zwillingen, zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht nur einen, sondern eigentlich mehrere digitale Zwillinge oder ich brauche eine digitale Durchgängigkeit am Ende der Zwillinge.
Ja.
Und das könnte ich dann durch diese USD-Struktur quasi und auch die Prinzipien mit dem Layering und den verschiedenen Sichten eigentlich dann hinkriegen, dass ich sage, okay, ich habe eine Struktur, die sich durchzieht von der frühen Planungsphase auch einer Fabrik, ja, und es geht ja nicht nur ums Produkt, sondern auch um die Fabrik, den Produktionsprozess, bis nachher zum Betrieb, wo ich dann vielleicht auch über Events rede, die dann entsprechend auch darauf einzahlen.
Ja. Also im Prinzip habe ich halt diesen Pipeline-Gedanken sozusagen. Ich habe halt auch unterschiedliche Stationen, wo ich mein Produkt, in dem Fall halt das Datenprodukt oder den digitalen Zwilling durchschleusen muss, genauso wie halt in der realen Produktion auch meine realen Produkte. Ja. Und das vielleicht ein bisschen weiter gedacht, kann ich in allen Domänen durchdeklinieren letztendlich. Ja.
Okay, schönes Beispiel. Ich glaube, jetzt ist ganz gut rausgekommen, wie groß USD eigentlich ist und wie universell es auch einsetzbar ist. Was jetzt ein ganz spannendes Thema ist, was beim Thema digitale Zwillinge und Physical AI immer wichtig ist, das Thema KI. Und jetzt auch, glaube ich, in letzter Zeit immer wichtiger auch das Thema agentische Workflows, Agentensysteme, die dann auch mit diesen Daten arbeiten können. Also wenn du sagst, OpenUSD ist quasi das HTML der Produktion, ja, welche Rolle spielen dann Agenten in diesem Kontext?
Naja, Agenten brauchen ja sozusagen eine Struktur oder einen Kontext, in dem sie arbeiten. Und je besser sie den verstehen, umso besser und zielgerichteter können sie auch agieren. Und so eine USD-Welt ist halt an sich strukturiert und semantisch definiert sozusagen. Also, und insofern habe ich halt da die besten Voraussetzungen. Ja. Sieht man auch, dass ich es auch als Trainingsumgebung für Roboter und so weiter benutzen kann, das Ganze. Aber in dem Fall sehe ich es auch so als Übergang im Prinzip von diesen Expertenwerkzeugen, die jetzt halt ihre Inhalte in USD beisteuern zu diesem ganzheitlichen Zwilling, sozusagen jetzt noch mit den Menschen interagieren, sozusagen über ihr User Interface, aber USD sprechen können. Und sagen, das wird in Zukunft in meinen Augen über abgelöst, dass die halt nur noch entsprechend die Expertise den Agenten bereitstellen über Model Context Protocol Server. In dem Fall ist ja ein Standard zum Beispiel. Aber sozusagen die Daten sozusagen oder die ja, die Artefakte sozusagen werden als USD irgendwo integriert in dieses in diesen ganzheitlichen Zwilling und die Expertise dann über hier so solche Schnittstellen wie in MCP oder sowas
ja, genau.
Bereitgestellt. Ne?
Ich meine, das kennt man ja schon auch von anderen Tools. Der große Unterschied ist jetzt von dem, was du beschreibst, dass es halt dreidimensional ist. Ne? Also dieses Kontextverständnis am Ende ein physisches Verständnis ist von der Umgebung. Ja? Also wie sieht die Fabrik aus, welche Maschinen habe ich wo, wie sind die angeordnet, wie sind die Materialflüsse. Mhm. Also dass das alles auch nutzbar ist dann für einen Agenten entsprechend.
Ja, ja, also halt ganzheitlich, nicht nur dreidimensional, sondern auch mit den physikalischen Eigenschaften in dem Fall oder mit den Metadaten angereichert, was ich halt da entsprechend anreichern kann, was dem Agenten dann wieder hilft, mir zu helfen. Ne?
Ja. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil viele beschäftigen sich mit Agenten, ja. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, wenn ich quasi diese im Bereich der Physical AI bin. Und mir dann auch bewusst sein muss, ich brauche ganz andere Kontextinformationen, wie ich vielleicht heute habe. Ja.
Mm-hmm. Und ja, genau, also im Prinzip, die AI muss ja auch in einer physikalisch korrekten Umgebung sozusagen lernen. Also jetzt, wenn wir in Richtung synthetische Daten gucken, und da brauche ich auch eine Umgebung, die das simulieren kann und halt eine Beschreibung, die das dann beschreibt, was da passiert. Ne? Oder ja. Wie die Objekte aussehen, die da jetzt runterfallen oder wo sich mein Roboter bewegt. Und da eignet sich halt das USD ganz, ganz gut.
Super. Können wir das noch ein bisschen praktischer machen zum Abschluss? Also jetzt im Bereich Fabrikplanung, wie könnte so ein agentischer Workflow aussehen, wie könnte die KI da unterstützen, dann auch im Zusammenspiel mit einem Expertensystem oder auch unabhängig davon?
Naja, also letztendlich habe ich ja meine Umgebung abgebildet sozusagen. Ich gebe jetzt erstmal meinem Agenten die Struktur sozusagen, wo er entsprechend drauf arbeiten kann. Ich kann ihm sagen, pass mal auf, ich habe jetzt ein neues Projekt in meiner Fabrik, brauche ich den und den Platz und zu dem und dem Zeitpunkt sozusagen. Mhm. Und dann kann der im Prinzip zum Beispiel in den Projektplan gucken, sozusagen, den ich ja auch abgebildet habe und mit dem 3D-Modell verknüpft in meiner Fabrik. Und sagen, okay, wahrscheinlich in der zweiten Woche brauche ich da noch ein bisschen mehr Platz, sozusagen können wir da nicht entsprechend was umstellen oder sowas. Ja? Dann kommt er wieder zu mir zurück und sagt, hier, das sind die Alternativen und ich sage dann, ja, mach die zweite zum Beispiel.
Also so Szenarien zu entwickeln quasi auf Basis von Inputdaten wäre dann ein Anwendungsfall.
Genau. Genau. Ja. Oder halt, wenn sie autonom sind, dass sie halt dann in Verbindung auch mit Expertensystemen wieder arbeiten. Also ein bestimmter Sensorwert wird zu groß, eine Temperatur zu hoch, die mein Prozess beeinflussen kann. Dann habe ich halt mein Expertensystem, was sagt, okay, wahrscheinlich wird es dann irgendwo qualitativ abnehmen, kann dann entsprechend darauf reagieren und sagen, okay, wahrscheinlich muss ich jetzt diesen anderen Parameter runterfahren, zum Beispiel.
Okay. Ne? Und, ja, also, dass und ich quasi so, dann aus so einer Event-Stream sehe, okay, da gibt es eine Abweichung und ich nutze dann die Daten über ein MCP als Agent und sage, ich stoße eine Simulation an und lasse es dann im Expertensystem simulieren und habe dann wieder Ergebnisse, auf der Basis ich dann Entscheidungen zum Beispiel treffen kann. Ja.
Wo der Agent entscheiden trifft oder zu mir zurückkommt und mich halt fragt, ja, was denn genau, weil ich bin ja schon noch involviert als Entscheider in dem Fall.
Ja, ja das ist so. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen, bis der Mensch nachher nicht mehr notwendig ist, aber ich glaube, wir tun gut daran, jetzt die Infrastruktur dafür aufzubauen, dass wir so immer intelligentere Workflows dann am Ende haben.
Ja.
Und das ist schön, weil da an dem Beispiel wurde jetzt ganz praktisch, wie das auch konkret aussehen kann, ne? Mit den numerischen Daten, mit den 3D-Daten und am Ende dann auch den zum dezentralen Ansatz von den Systemen. Mal ganz unabhängig davon, wo die Daten dann nachher liegen.
Genau.
Ja, sehr gut. Ich finde, wir sind schon an vielen Punkten ganz gut in die Details reingegangen, ohne hoffentlich zu nerdig jetzt zu sein. klar ist, wir können zu dem Thema nur an einer gewissen Oberfläche kratzen, aber Deswegen vielleicht nochmal so als Abschluss eine Frage an dich. Wenn jemand mit USD sich intensiver beschäftigen möchte, sagt, hey, das wäre vielleicht was für ein Use Case bei uns in der Produktion. Was für einen Tipp kannst du da geben? Wie kann man da mehr erfahren?
Also ich mache freitags die USD-Studierstube, wo man im Prinzip für so alle, die sich dafür interessieren, mal reingucken und bestimmte Sachen uns gemeinsam angucken. Es gibt viel Material, was man sich runterladen kann, auch von NVIDIA, von Pixar, den USD Learning Path. Ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich auch die Links noch dann teilen.
Gerne, mir gibt es gar nicht
sehr genau, viel. Ja. Genau.
Und, super. Also das heißt, es gibt gute Möglichkeiten, da mehr Informationen zu bekommen. Und dadurch, dass das Ganze ja auch gut dokumentiert ist, glaube ich, kann man auch die KI mal fragen. Und die kann einem
auf jeden Fall helfen. genau. Ja, genau. Es gibt jetzt auch immer mehr Skills im Prinzip, die als einzelne Aspekte für Agenten schon aufbereiten.
Und die auch dann USD verstehen, meinst du?
Genau. Oder? Ja, ja.
Ja, das ist ja
NVIDIA, was Cooles.
Sehr cool. Ja, vielen Dank für den Praxistipp noch zum Abschluss. Mhm. Vielen Dank, dem Michael. Mal gucken, was wir noch mit USD alles erleben werden.
Vielen Dank fürs Interesse, ja. Hat Spaß gemacht.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.